Willkommen zum Hinter den Vorhang Podcast von mir, Dr. B. Judith Springer, Juristin, Kuratorin, Stadtforscherin, Yogalehrerin, Unternehmerin, Psychic Readerin und spirituelle Mentorin. Und das ist eine Show, in der wir zur Essenz der Dinge vordringen, um dir zu helfen, zurück zu dir zu finden. Hier gehen wir Stress in der Partnerschaft, im Beruf, in der Familie und deiner Gesundheit auf den Grund, um Perspektivwechsel zu schaffen und vor allem Frauen zu empowern, die sich irgendwo auf dem Weg verloren haben. Indem du Play drückst, hast du den ersten Schritt zu einem glücklichen Leben getan. Nimm meine Hand und lebe deinen Traum. Hallo ihr Lieben. Oh, ist das schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich total. Es war ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich die letzte Episode aufgenommen habe. Es war genau genommen eigentlich letztes Jahr. Und jetzt haben wir schon Ende Januar. Also ich habe damals ein bisschen im Voraus produziert, weil ich irgendwie viel um die Ohren hatte und weil es sich einfach so ergeben hatte. Und jetzt war ich tatsächlich schon, ich würde sagen, bald ist es ein Monat her nicht mehr vom Mikrofon und deswegen freue ich mich ja umso mehr, hier zu sein für euch, bei euch, mit euch. Und ich habe mir wieder ganz schöne Sachen überlegt und wie ihr das schon kennt von mir, ich schnapp ja immer Sachen aus meinem Umfeld auf, Dinge, die ich so erlebe, die mir auffallen. Und ich bin einfach generell ein sehr aufmerksamer Mensch, würde ich sagen, und mir fallen viele Dinge auf. Ich erinnere mich noch, ich habe vor Jahren mal bei meiner alten Heilpraktikerin so ein Geburtshoroskop von mir erstellen lassen und sie hat gesagt, ja, der ideale Beruf für sie wäre sowas wie ein Kriminalkommissar, weil sie, meine Mutter hat mich auch immer scherzhaft so genannt, weil sie einfach ganz schnell Dinge bemerken, also Veränderungen, Sachen, die anders sind als normalerweise und so weiter. Und das ist wirklich so. Und zum Beispiel finde ich, das war das für mich immer so ein Sport, wenn ich früher als Kind Sachen von meinen Eltern genommen habe, die ich nicht nehmen sollte. Also von Süßigkeiten angefangen bis irgendwelche Gadgets, die meine Eltern hatten und die wir Kinder nicht benutzen durften. Dann habe ich mir genau eingeprägt immer, wie die lagen. Also ob da ein Papier so halb drüber war oder ein Stift dagegen lehnte oder irgend sowas in die Richtung. Und dann habe ich das, nachdem ich das benutzt habe, natürlich mit Süßigkeiten ist das immer ein bisschen schwieriger, aber wenn man die natürlich isst, dann habe ich das halt genauso wieder zurückgelegt. Und ich bin jedes Mal frappiert, wenn meine Kinder Dinge einfach nehmen von mir und das, wenn ich Glück habe, legen sie es überhaupt wieder zurück, dass irgendwie scheißegal ist, ob ich das mitkriege oder nicht. Aber das sind ja auch andere Hintergründe. Mein Vater war sehr streng und ich hatte natürlich Angst vor meinem Vater und meine Kinder haben keine Angst vor mir, was ja auch gut ist, ne? Aber trotzdem diese Sportlichkeit, die ich damals an den Tag gelegt habe, dass das bloß niemand merkt, dass ich die Sache benutzt habe, die geht meinen Kindern natürlich völlig ab. Aber vielleicht haben sie auch nicht wie ich diese Beobachtungsgabe und diese Freude daran, Dinge irgendwie zu bemerken und aufzudecken. Und ich weiß auch noch, ich habe total gerne dieses Spiel gespielt, was ja auch immer in so Kinderzeitschriften war und so weiter. Weißt du, wo man so zwei Bilder hat und dann musste man immer sagen, was für 10 Sachen in einem anderen Bild anders sind als in dem daneben, die eigentlich augenscheinlich so auf den ersten Blick ähnlich sind oder gleich. Ja, und mir sind zwei Dinge öfter jetzt über den Weg gelaufen und da habe ich mir gedacht, da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein paar Worte drüber zu verlieren, denn für mich ist das der ultimative Hack in Richtung mehr Freiheit, Selbstbestimmtheit und vor allen Dingen glücklich sein. Und zwar geht es darum, wie wichtig es einem ist oder wie unwichtig es einem sein darf, was andere Menschen über einen denken. Und ich würde sagen, das ist der größte Vorteil, den man hat, wenn man älter wird, im Gegensatz zu der Zeit, wo man jung ist. Denn je jünger man war, desto wichtiger war einem das, was andere über einen denken, sagen und überhaupt die Meinung anderer Leute über einen selbst. Und je älter man wird, ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen, desto mehr ist einem das egal, was andere über einen denken. Also desto mehr entspannt man sich da und lehnt man sich zurück. Also das ist wirklich der größte Vorteil, finde ich, am Altern, dass einem sowas dann einfach den Buckel, sowas einem Leute einfach den Buckel runterrutschen können. Generell würde ich sagen, bin ich da nicht unbedingt repräsentativ, weil ich hatte schon immer eine Tendenz, Leute zu provozieren. Also ich habe ganz bewusst Dinge anders gemacht als andere, um die Reaktionen der Leute zu bekommen. Und da schwebte auf jeden Fall ein ordentliches Maß an Arroganz dahinter, weil ich immer gedacht habe, okay, so Trends zum Beispiel habe ich immer ganz früh erkannt, so Klamottentrends und so weiter, so Modetrends, und habe mich dann dementsprechend auch angezogen, gekleidet, meine Frisur gemacht. Und das stieß immer auf Ablehnung und ich wurde dann lächerlich gemacht und die Leute haben Witze über mich gemacht und das hat mir überhaupt nie was ausgemacht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich dann darin bestätigt gefühlt, also ich wollte diese Reaktion haben und habe mich da drin gesuhlt, weil ich dann immer dachte, ah, ihr armen Cretins, ihr habt gar keine Ahnung. So. Und das hat mich also wirklich dann einfach noch mehr erhaben gemacht. Und ich habe ja in Regensburg studiert und auch noch Jura und ihr könnt euch vorstellen, wie so meine Kommilitonen und Kommilitoninnen ungefähr unterwegs waren, also Perlenkette und so weiter, das ist kein Klischee, sondern es war wirklich so und die meisten waren für mich damals, die sehr rebellisch waren, alles total langweilig und da habe ich natürlich mit Hingabe Dinge umgesetzt, die ich irgendwo in der Vogue gelesen hatte oder so, was jetzt kommt und da waren die natürlich noch lange nicht so weit, wenn die sich überhaupt für solche Trends interessiert haben und ich habe das dann immer umgesetzt, bin zum Friseur gegangen, der Friseur hat sich damals auch geweigert, bestimmte Sachen zu machen, die ich unbedingt haben wollte aber wie gesagt, ich habe mich durchgesetzt und ich habe das genossen, als ich gemerkt habe, wie in einer Vorlesung die meine Kommilitoninnen und Kommilitonen hinter mir in den Reihen über mich geflüstert haben. Also das fand ich großartig. Also von daher, ich bin nicht besonders repräsentativ, weil mir war das, also es war mir nicht egal, was andere Leute gesagt haben, aber mir war, ich brauchte keinen Beifall oder keine Zustimmung. Also es war mir wichtig schon, was andere Leute über mich denken. Aber es ging in eine andere Richtung als jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern sehe ich, dass es total wichtig ist, das ist essentiell, was andere über einen sagen. Und da geht es immer darum, dass es eine Zustimmung ist oder eine Beipflichtung und was Positives. Also das wie bei meinen Kommilitonen und Kommilitonen, was Negatives, das will man also überhaupt gar nicht. Also das zieht einen runter und das macht einen traurig und so weiter. Also das war bei mir nicht so, aber naja, es sind ja eigentlich nur die zwei Seiten einer ein und derselben Medaille. Mir war und wie meinen Kindern ist es einfach wichtig, was andere Leute über mich gedacht und gesagt haben. Und naja, und so mit dem Älterwerden hat sich das wirklich extrem verändert bei mir. Mir ist es wirklich so auf gut Deutsch scheißegal, wirklich, was andere über mich denken und reden und so weiter. Und das habe ich auch mittlerweile, das sage ich nicht nur so, sondern ich bin der Überzeugung, dass ich das auch wirklich verkörpere, weil ich verhalte mich halt ganz oft irgendwie so, dass meine Kinder immer neben mir stehen und sagen, dass ich unfassbar peinlich bin. Aber ich meine, das sagen alle Jugendlichen über ihre Eltern, egal wie die unterwegs sind. Also ich weiß das. Aber ich glaube, bei mir übertrifft das noch manchmal eine Stufe, die anders ist als bei den meisten anderen. Aber dazu muss ich auch sagen, ich halte mich natürlich auch zurück, wenn meine Kinder dabei sind, weil ich möchte ja nicht, dass meine Kinder so in so einer unangenehmen Situation sind, nur damit ich mich da ausleben kann, ja. Aber wenn meine Kinder nicht dabei sind und ich wirklich so mich selbst leben kann, dann mache ich das natürlich. Und es ist wirklich, kann ich einfach nur sagen, die ultimative Freiheit, finde ich, für mich. Wenn ich wirklich mich so ausdrücken, leben, agieren und einfach sein kann, wie ich möchte. Und das klingt jetzt total normal und selbstverständlich, aber ich habe da viel drüber nachgedacht und das wirklich sehr viel reflektiert in den letzten Jahren. Und immer angestoßen durch bestimmte Ereignisse, denke ich da mal mehr drüber nach. Und zwei solche Ereignisse möchte ich euch gerne erzählen. Und ich kann einfach nur sagen, wenn ihr das noch nicht vollkommen verkörpert, dieses, es ist mir egal, was andere Leute über mich denken, dann ist es höchste Zeit, dass sie damit anfangen. Denn man ist absolut frei, nur in dem Moment, wo du wirklich das lebst, was du bist, was du fühlst, was du denkst. Natürlich immer mit Rücksicht auf andere Leute, dass du keine anderen Leute damit irgendwie belästigst oder verletzt oder sonst irgendwas schadest. Aber natürlich, ihr wisst, in welchem Maße, ihr seid absolut frei, wenn euch das egal ist. Denn ihr wisst ja mittlerweile, ich predige das ja nicht selten, dass alles das, was andere Leute über dich denken, sagen und dir zu verstehen geben, dass das eigentlich nur ein Ausdruck ihrer selbst ist und eigentlich mit dir überhaupt gar nichts zu tun hat. Wenn meine Kinder mal wieder gekränkt sind, weil irgendjemand den Emo hinterher ruft, was irgendwie die ganze Zeit passiert, wenn ich dem Glauben schenke, was sie sagen, dann denke ich auch ganz oft drüber nach und sage halt, und sag denen natürlich auch, hey, was haben die für ein Problem? Also, ich verstehe es also ehrlich gesagt auch wirklich immer noch nicht. Und sag auch zu denen immer, es hat wirklich gar nichts mit euch zu tun. Die haben einfach ein Problem und ihr repräsentiert dieses Problem für die und deswegen müssen sie euch irgendwie ärgern und das aussprechen und euch hinterherrufen oder sonst irgendwas. Also, naja, aber wie auch ist, in dem Alter ist das natürlich schwer, da mit der Weitsicht, sage ich jetzt mal, so ranzugehen. Naja, ich habe euch erzählt ja schon, dass ich hier auf dem Land, wo wir jetzt wohnen, seit einem halben Jahr Yoga unterrichte wieder, nach mehrjähriger Pause. Und das macht mir ganz, ganz großen Spaß. Ich unterrichte hier im Nachbardorf in der Feuerwehr, in einem so einem Gemeinschaftsraum neben der Feuerwehr oder in der Feuerwehr. Und ich unterrichte kostenlos, weil ich das Gefühl habe, ich würde gerne der Gemeinde, der Community hier was zurückgeben. Und hier gibt es ja sehr wenig bis überhaupt keine Angebote, Bewegungsangebote oder sonstige Angebote, kann man eigentlich so generalisieren. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre doch einfach ganz toll. Und ich weiß selber, dass Iyengar-Yoga ist ja, das ist ja das Yoga, was ich mache, dass das wirklich sehr speziell ist und dass man das in der Regel, wenn man Glück hat, in Hauptstädten irgendwo im Studio machen kann. Aber ansonsten auf dem Land kann man das natürlich mit der Lupe suchen. Und ja, genau. Und ich habe dann gedacht, ach, und ich habe dann da auch irgendwie keine Verpflichtung. Ich kann das so machen, wie ich will. Und ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Leuten, die mir Geld zahlen. Ich mache das einfach so, wie ich Lust habe. Das war sozusagen die Prämisse. Und es ist auch wirklich so, ich bin ein ganz, ganz anderer Mensch, merke ich jetzt, zu damals, als ich Yoga unterrichtet habe, mehrmals die Woche in Berlin. Es ist mir noch mehr egal, was die anderen über mich denken und ich muss nicht gut ankommen, ich muss nicht gemocht werden. Das war mir damals einfach wichtiger, dass ich auch irgendwie meine Schülerinnen und Schüler bei der Stange halte und dass ich auch die Schülerinnen und Schüler, dass sie auch wiederkommen und so. Und das ist mir jetzt alles so ein bisschen egal und ich möchte denen einfach eine maximal tolle Stunde geben und ich möchte sie so machen, wie ich das für richtig halte. Also ich nehme keine Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten. Wenn jemand mit meinem Stil nicht klarkommt, dann soll er eben wegbleiben. Und ich bin überzeugt davon, dass mein Stil einfach super ist und dass ich eine gute Lehrerin bin. Das sind natürlich die Voraussetzungen. Und ich möchte aus meinen Schülerinnen, es sind nur Schülerinnen, also da gibt's leider keine Männer in der Klasse, aus denen einfach das meiste rausholen. Also dass die einfach den größten Benefit aus so einer Stunde haben. Ja, und das ist total spannend, weil das Iyengar-Yoga ist ja das, ich sage jetzt mal, ernsthafteste Yoga, was es gibt, also die ernsthafteste Yoga-Richtung im Sinne von, dass sie absolut durchstrukturiert ist und absolut durchdefiniert und dekliniert ist, insofern als das ganz klare Richtlinien gibt, wie in einem bestimmten Asana jetzt beispielsweise sich der kleine Finger verhalten muss. Wie er gedreht sein soll, in welche Richtung, wie er angespannt ist und so weiter und so weiter. Also das macht auch die Schwierigkeit des Iyengar-Yogas aus, also die Komplexität. Und deswegen ist Iyengar-Yoga auch die einzige Yoga-Richtung, die in klinischen Studien verwendet werden kann, weil sie eben überall auf der Welt gleich unterrichtet wird, mit kleinen lokalen Unterschieden natürlich oder eher persönlichen, abhängig von dem Stil des Lehrers oder der Lehrerin. Aber generell ist es eben ein Yoga, was ganz klare Bestimmung hat und ein Höchstmaß, würde ich sagen, an Verantwortung. Also die therapeutische Richtung in diesem Yoga ist ganz, ganz groß und sehr, sehr wichtig und sehr, sehr ernsthaft. Also ich auf meinem Level darf das gar nicht unterrichten. Dafür muss man ein viel höheres Zertifizierungslevel haben. Und so Larifari, wie das in vielen anderen Yoga-Richtungen gemacht wird, ist das da auf jeden Fall nicht. Deswegen ist es total wichtig, zu wissen, was für Einschränkungen die Schülerinnen und Schüler haben. Also es ist wichtig zu wissen, ob die ein Knieproblem haben, Augeninnendruck, Bluthochdruck etc. etc. Und was ganz, ganz wichtig ist, und dazu komme ich auch sicher nochmal in einer der nächsten Folgen, ist eben zyklusgerechtes Üben. Sowieso ist das ja auch jetzt gerade in der modernen, sag ich jetzt mal, Medizin oder ja in modernen zeitgenössischen Wellness, Wellbeing-Bereich einfach immer mehr angesagt, sich zyklusgerecht als Frau eben zu verhalten. Nicht nur seinen Monat zu planen, entsprechend den Zyklen, in denen man sich befindet, ob man in der lutealen Phase ist oder menstruiert oder in der follikulären Phase oder eben im Eisprungzyklus. Also es macht einen Riesenunterschied in der Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir drauf sind, wie wir wie rezeptiv wir sind oder wie viel Ruhe wir brauchen. Und im Iyengar-Yoga ist das ganz klar geregelt, dass man bestimmte Asanas nicht machen darf, wenn man seine Tage hat, also wenn man menstruiert. Und deswegen habe ich am Anfang von dem Kurs den Frauen gesagt, wenn ihr menstruiert, und da sind einige, ich würde sagen, der absolute Großteil der Frauen, die da mitmachen, sind auf jeden Fall noch vor der Menopause, also sie menstruieren. Und habe allen gesagt, wenn ihr eure Tage habt, müsst ihr mir Bescheid sagen, weil dann müsst ihr bestimmte Übungen anders machen. Man soll dann zum Beispiel keine Überkopfsachen machen, keinen Handstand, Kopfstand, Schulterstand und Bauchmuskelübungen zum Beispiel auch nicht und nicht am Bauch liegen. Das leuchtet ja eigentlich ein, ne? Also gut, also das habe ich denen gesagt und ich kenne das aus Berlin und auch aus allen anderen Iyengar-Yoga-Studios weltweit, dass es dann immer spezielle Asanas gibt für die Mensfrauen und dass da eben ein zyklusgerechtes Üben stattfindet. Ja, was soll ich sagen? Ich unterrichte diesen Kurs jetzt seit Anfang November ungefähr und bis heute hat offensichtlich keine ihre Tage gehabt. Versteht ihr, was ich meine? Keine einzige hat jemals zu mir gesagt, ich menstruiere. Also ich mache mir dann so ein bisschen lustig drüber, weil ich dann immer denke, ey Ladies, ihr seid nicht mehr 12 oder 13, ihr seid alle erwachsen. Was ist denn daran so schlimm, zu sagen, dass man menstruiert? Zumal wir da unter uns sind. Also es sind nur Frauen. Da ist kein einziger Mann da, vor dem einem das eventuell peinlich sein könnte. Natürlich fehlen die eine oder die andere manchmal. Und da habe ich auch schon gedacht, vielleicht fehlen die dann einfach, wenn sie menstruieren. Keine Ahnung. Also das habe ich jetzt nicht genau erforscht. Und also das fand ich irgendwie schräg. Und ich kenne das, also diesen Umgang mit dem weiblichen Zyklus aus Berlin wirklich total anders. Aber das sind natürlich andere, ja, wie soll man sagen, andere Umgebungen, andere Blasen. Und auch gerade die Iyengar-Community, wenn man eben diese Art von Yoga unterrichtet und auch unterrichtet bekommt, dann ist das viel mehr auf so einem medizinischen Level. Also man spricht dann auch davon, ja, mein Kreuzbein hier und der Meniskus da und so weiter und der Damm und die Gebärmutter und was weiß ich was alles. Also das ist irgendwie mehr wie beim Frauenarzt, sage ich jetzt mal so. Da schämt man sich ja auch nicht, wenn man da untersucht wird. Also vielleicht ja früher, ja. Aber ich meine Gott, das ist ja, man schämt sich nicht vor dem Frauenarzt oder der Frauenärztin, weil das ist einfach ein Teil unseres Körpers, eine medizinische Herangehensweise. Und so ein bisschen, so sehe ich das auch. Und deswegen frage ich mich umso mehr, was ist denn da einem peinlich? Hat man da Sorge, dass man dann raussteht, weil man andere Sachen machen muss, dass die anderen einen dann angucken, als wenn man irgendwie eine Aussätzige wäre oder sowas? Und dazu ist dann eine andere Begebenheit gekommen. Meine Tochter, die älteste Tochter Nike, die geht aufs Gymnasium in Prenzlau und die hat kürzlich ihre Tage gekriegt in der Schule. Und dann ist sie zu ihren Mitschülerinnen, ihren Freundinnen hingegangen und hat gesagt in einer normalen Lautstärke, hey, hat jemand von euch zufällig einen Tampon? Und sie meinte, die wären so richtig so zurückgeschreckt und ja, nicht so laut. Das war die Reaktion. Und dann hatte eine gesagt, ja, ich habe aber nur in so einem Flüsterton natürlich nur in so hinter vorgehaltener Hand, ja, ich habe nur das eine. Und dann Nike natürlich so, was, kannst du lauter reden? Was ist das eine? Nein, ich habe nur das andere. Und Nike war irgendwie total irritiert und hat sich natürlich da innerlich auch lustig drüber gemacht. Und so, ey, was ist euer Problem? Ja, und was ist denn das andere? Bis dann irgendwann rauskam, dass sie damit eine Binde meinte. Und dann hat Nike gesagt, ja, dann gib mir bitte eine und ich brauche was. Und dann hat sie ihr die so ganz heimlich und so versteckt gegeben, wie so Drogen oder sowas, ja. Und also Nike hat sich da wahnsinnig drüber beömmelt. Und das geht für mich in einer Linie mit dem, was ich euch über meine Yoga-Klasse erzählt habe, weil das ist einfach eine grundsätzliche Scham natürlich vor dem Weiblichen, vor dem Weiblichsein und dem Weiblichleben. Und eben diese Freude, die man hat, dass man eine Frau ist und dass man ganz bewusst seinen Zyklus entsprechend lebt, dass man, wenn man menstruiert ist, eben das nicht als Makel sieht und ganz bewusst einfach auch die Zeit der Menstruation zum Beispiel nutzt, wenn man das schafft, um ein bisschen Ruhe ins Leben zu bringen und mal früher ins Bett zu gehen und sich verwöhnen zu lassen und einfach generell, dass diese Zeit nicht als negativ sieht, sondern eben honoriert und einfach auch feiert eigentlich die Zeit, zum Beispiel, wenn man in seine erste Menstruation bekommt, eben das, was nicht was ganz Schlimmes ist, sondern dass das einfach eben eine Initiation ist. Das machen ja auch viele und Gott sei Dank wird das auch immer, ich habe dann mit meinem Vater letztens auf dem Geburtstag mich drüber unterhalten und der meint halt, seine Tochter, die hat mit 12 jetzt ihre Regel gekriegt und die ist ja halt ganz offen mit rangegangen. Die Menstruationsartikel fliegen alle im Zimmer rum und man spricht darüber auch mit dem Vater zum Beispiel, was ja auch nicht normal ist oder noch nicht normal. Und es wird einfach ganz natürlich gesehen. Es ist ja auch was ganz natürlich, was alle Frauen machen. Und was ja so schön ist eigentlich, weil du trittst damit in dem weiblichen Entwicklungszyklus, womit ich mich gerade sehr viel beschäftige, im Sinne von the maiden, the mother, the crown. Also in diesem Oktaven des Weiblichen, also von der Jungfrau, also von dem Jungfräulichen, dem Mädchen zur Mutter, zur weisen Alten. Und in dieser Entwicklung tritt man ja ein, wenn man menstruiert, in die Mutter sozusagen, in die Phase der Mutter. Und das ist doch was unglaublich Tolles. Wir Frauen, wir erschaffen Leben. Wir können Leben erschaffen. Und das soll was Schlechtes sein? Also ich finde, das ist wirklich food for thought, wie man so schön sagt. Das ist wirklich wert, sich da mal eingehend Gedanken drüber zu machen. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit deinem Weiblichen um? Mit deinem Urweiblichen? Denn was anderes ist das ja nicht. Ich habe mal so ein Buch gelesen, da ging es um die so Medizinfrauen-Dasein und Initiation davon und so weiter. Und da, das ist eine Amerikanerin, die eben eine Ausbildung zur Medizinfrau kriegt und die menstruiert dann in dem Zusammenhang auch und da wird sie dann eben von der Native American Medizinfrau angewiesen und kriegt auch so einen kleinen Vortrag sozusagen präsentiert. Ja, ihr Frauen, ihr steckt euch dann einen Tampon rein und so weiter, damit man das möglichst nicht merkt. Da seid ihr vollkommen abgeschnitten von. Aber eigentlich müsstet ihr euch auf den Boden setzen, auf Mutter Erde und ihr das Blut schenken und so weiter. Und nicht, dass ich jetzt euch dazu anregen wollen würde, das zu machen, aber ich fand die Vorstellung irgendwie total schön, in so einen natürlichen Zyklus einzutreten, dass man sozusagen das Blut, ja, wie soll man sagen, fließen lässt und wieder sich verbindet mit Mutter Natur, die ja eben mit Mutter Erde, die ja genau das ist. Sie gebärt dauernd neue Formen. Und das Kreieren und Gebären neuer Formen, das ist das Urmenschlichste eigentlich. Und das ist auch das, was der Urauftrag der Menschen ist. Denn ohne Kreation gibt es keine Veränderung und kein Wachstum und da passiert nichts. Das ist Stagnation. Und das sind alles so Elemente, die da mit reinspielen. Und ich fand das wirklich super interessant zu sehen, wie doch viele Frauen damit umgehen, die eben immer noch offensichtlich so patriarchal geprägt sind, dass sie einfach diesen nicht zyklushafte Leben, wie das eben Männer machen, also hormonell gesehen, auch Männer unterliegen bestimmten Zyklen natürlich, aber eben ganz anders und nicht so stark wie Frauen. Und dass da immer noch mehr zu den Männern offensichtlich hingeschielt wird, so unter dem Motto, ich bin jeden Tag gleich. Und meine Tage sind ein notwendiges Übel offensichtlich und wenn ich könnte, würde ich sie wegmachen, was ja auch viele machen, indem sie zum Beispiel eben die Pille nehmen oder sonst irgendwas und sich gar nicht in Erinnerung rufen, was das eigentlich bedeutet eigentlich, den großen Zusammenhang sehen und dann eine gewisse Art von Stolz zu entwickeln darauf. Ich kann das. Ich habe eine unfassbare Macht. Ich habe eine unfassbare Kraft in mir. Und ich bin die Schafferin von Welten. Ich bin die Schafferin von Menschen. Also, jetzt habe ich hier sehr groß ausgeholt. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, das ist natürlich nicht nur das, sondern das ist ein Element des Themas, des Oberthemas, mir ist egal, was andere über mich denken. Und natürlich sage ich ganz offen dann in der Klasse, irgendwann mal habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt dieses Asana nicht machen. Ich demonstriere euch das nur ganz kurz, so andeutungsweise. Und da hat irgendeine gefragt, ja, warum nicht? Und da habe ich gesagt, ich menstruiere gerade. Und natürlich könnt ihr da eigentlich nur, wie gesagt, ich schüttel da so innerlich natürlich den Kopf drüber, aber ich möchte auch nicht über andere urteilen, weil sie werden ihre Gründe dafür haben und die habe ich ja gerade dargelegt und sie sind einfach noch nicht so weit und sie brauchen da vielleicht auch noch ein bisschen Zeit und sie müssen da einfach noch vielleicht reinwachsen oder vielleicht erst im nächsten Leben, wer weiß. Ich und das möchte ich euch auch an die Hand geben. Ihr seid ein Vorbild durch das, wie ihr lebt. Und wenn ihr es schafft, zyklusgerecht zu leben und in Einheit, in Einklang mit euch zu sein, mit eurem Zyklus und so weiter und das nach außen auch zu demonstrieren und zu leben, dann seid ihr ein Vorbild, dann könnt ihr ein Vorbild sein. Und vor allen Dingen, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, wenn man merkt, ihr lebt euch selbst, ohne euch Gedanken darüber zu machen, was andere dazu sagen könnten oder was andere darüber denken könnten, dann seid ihr genauso ein Vorbild. Spannend fand ich, ich habe es ja auch in ein paar Videos schon mal gesagt, ich bin total tief in Astrologie eingetaucht und bilde mich hier gerade sehr, sehr doll weiter. Es ist etwas, was wirklich mein Herz hüpfen lässt und mir unglaublich viel Spaß macht. Ich beschäftige mich damit schon relativ oberflächlich, seit ich 15 bin oder sowas und kenne sämtliche Sternzeichen von meinen Freunden damals aus der Schule noch. Und da habe ich gelernt kürzlich, dass der Uranus in deinem Natal Chart, also schau vielleicht mal in dein Geburtshoroskop rein, wenn du eins hast, wo dein Uranus ist. Denn das Haus und das Zeichen, das können Auskunft darüber, kann Auskunft darüber geben, wo deine Personal Craziness ist sozusagen, wo du einfach so der Schalk Nacken hast und wo du einfach so ein bisschen gerne unberechenbar bist und wo du manchmal so ein bisschen gerne auch verrückt bist. Also sowas, wo du so ganz eigentümlich du bist sozusagen. Und bei mir ist das im 4. Haus, im Skorpion, und das ist super spannend. Also kann ich total wiedergeben, denn ich liebe einfach Reizthemen. Ich liebe Tabus, die zu brechen und darüber zu reden. Und für viele ist das ja vielleicht schon Tabu, was ich hier in diesem Podcast jetzt gerade erzählt habe. Und das auch vor allen Dingen im familiären und, ja, wie soll man sagen, in so einem häuslichen Bereich, einfach Dinge anders zu machen als andere und Dinge neu zu machen. Und das ist wirklich was, was mir eine ganz, ganz große Freude bereitet und meine Personal Craziness. Also ist, ja, schaut doch mal da rein, wenn ihr da ein bisschen mehr zu wissen wollt. Und ein super Tipp übrigens, so zur Interpretation von bestimmten Konstellationen im Horoskop. Ich nutze dafür in letzter Zeit öfter mal ChatGPT. Und das ist total spannend, also was ChatGPT dazu zu sagen hatte. Und ich nutze das, um so ein Bild abzurunden und bestimmte Fragen zu stellen, die ich noch habe. Und da könnt ihr das zum Beispiel auch stellen. Also ihr könnt fragen, was bedeutet Uranus in meinem Geburtshoroskop im Haus X im Zeichen Y? Und dann könnt ihr das sehen. Also finde ich spannend. Also jetzt nochmal so als kleiner Impuls nebenbei. Ich wünsche euch, dass ihr eure Personal Craziness, also eure eigene Verrücktheit lebt, auslebt vor allen Dingen. Und diese Giggelfreude, die man dann spürt, dass ihr die genießen könnt, dass ihr da wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, also ihr wisst, wie ich das meine, ohne dran zu denken, was andere darüber sagen. Also, dass ihr wirklich ganz, ganz bei euch seid, das ist ja das, was ich hier wirklich Tag ein, Tag aus predige, seid bei euch. Das ist ja auch ein Indiz dafür, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, was andere darüber sagen oder reden oder denken, dann seid ihr nicht bei euch. Also seid bei euch und nehmt Kontakt zu diesem Giggelgefühl, also zu diesem Kichern, die innerlichen Kichern und zu dieser innerlichen Freude. Nehmt euer inneres Kind an die Hand und lebt euch wirklich total selbst. Und wenn ihr Bock auf eine bestimmte Sache habt, dann macht sie. Und egal, was jemand dazu sagt, wenn ihr Bock auf ein bestimmtes Kleidungsstück habt, dann macht das, egal wie ihr aussieht. Wenn ihr Lust habt, die Mütze falsch rumzutragen, obwohl ihr 50 seid und nicht mehr 15, scheiß drauf, dann macht das. Also wenn ihr wirklich da so bei euch seid und diese Freude habt, oh, es ist so köstlich, diese Freude auszukosten. Und es ist wirklich, ich sag's euch, die ultimative Freiheit, wenn man sich davon löst, was andere über einen denken. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit mit dieser Freiheit, dieser Unbeschwertheit. Und gerne möchte ich auch nochmal sagen, wenn ihr diesen Podcast toll findet und es Spaß macht und euch weiterhilft, das sage ich ja im Abspann auch nochmal, aber ich möchte es jetzt auch nochmal betonen, würde ich mich so freuen, wenn ihr mir 5 Sterne gebt und eine kleine Bewertung schreibt, also einen kleinen Kommentar, warum ihr das so toll findet. Also das wäre, möchte ich euch nochmal ans Herz legen, das braucht ja nicht lange, ein paar Minuten, das würdet ihr mir total helfen und dafür bin ich euch ganz dankbar. Also, lebt euch selbst, genießt es, badet in dieser Freiheit und ich umarme euch und knutsche euch bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wenn diese Episode dich bereichert hat, dann bitte teile sie, sende sie an jemanden, dem das helfen könnte zu heilen oder eine neue Perspektive zu schaffen im Leben. Bitte tag mich beim Teilen, was du gelernt hast in der Episode oder was du besonders toll fandst. Gerne auf Instagram @dr.b.judith und schicke mir gerne per DM auf Instagram Fragen, die du möglicherweise hast, oder gib mir Feedback. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir. Tausend Dank für deinen Support. Abonniere gerne diesen Podcast. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Vielen lieben Dank und bis ganz bald.